Ich grüße euch. Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit, wenn der Winter an unsere Fenster klopft, verlegen viele von uns ja auch ganz bewusst das Leben nach innen, in die Stille und vor allen Dingen in die eigene Wohnung. Die Welt da draußen wird still und drinnen entzünden wir Lichter, kuscheln uns auf dem Sofa unter Decken ein und hören gern jenen Geschichten zu, die uns verbinden. Geschichten, die uns daran erinnern, woher wir kommen. Und vielleicht auch ein wenig, wohin wir unterwegs sind. Heute habe ich euch eine solche Geschichte mitgebracht, ohne Video, nur mit ein paar Fotos bestückt. Vor ein paar Jahren nämlich habe ich ein Gespräch geführt, das mich bis heute begleitet. Ein Gespräch über einen Mann, der wie nur wenige die Liebe zur Natur, das einfache Leben, die Mystik des bäuerlichen Alltags, auch die Härte und das tiefe Staunen über die kleinen Dinge zu einer Kunstform erhoben hat. Peter Rosegga. Rosegga, der Waldbauernbub aus der steirischen Höhe, geboren 1843, war ein Schriftsteller, der den Menschen im Herzen der Alpen eine Stimme gab. Den Bauern, den Hirten, den Kindern. Menschen, die hart arbeiteten und wenig besaßen und die dennoch jene leisen Momente von Glück kannten, die uns heute oft fremd geworden sind. Und er gab auch der Landschaft eine Stimme, den Wäldern, dem Wind, dem Schnee, den Kräutern und der stillen Weisheit der Berge. In seinen Geschichten schimmert dieselbe Bodenständigkeit, dieselbe Wärme und dasselbe feine Staunen, das wir auch in unserer Krautplausch-Serie vermitteln wollen. Die praktische Heilkräuterkunde und die leise, mythische Sphäre der, wie wir es nennen, Grüngeweihten. Jetzt, da die Abende länger werden und wir wieder näher aneinander rücken, fühlt es sich richtig an, das Interview, das ich mit den Verantwortlichen des Peter Rosegga Nachlasses in Österreich geführt habe, noch einmal zu veröffentlichen. Ich denke, dieses Gespräch schlägt vielleicht eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen bäuerlicher Lebenswelt und heutiger Naturverbundenheit, zwischen den Geschichten der Menschen und den Geschichten der Pflanzen. Und weil Peter Rosegga in vielem das beschrieben hat, was ich ganz fest glaube, dass Natur nicht Kulisse ist, sondern Begleiterin. Dass Heimat nicht Ort, sondern Beziehung ist. Und dass jedes Kraut, jeder Baum und jede Geschichte in ihrer Tiefe ein Stück Seele trägt. Gerade jetzt, wenn draußen Nebel über den Feldern liegt, wenn die Kräuter getrocknet sind und die Menschen wieder mehr zuhören, passt dieses Gespräch besser denn je. Es lädt dazu ein, innezuhalten, einzukehren, zur Ruhe zu kommen und vielleicht mit einem leisen Lächeln daran zu denken, wie reich unser europäischer Kulturraum an Naturweisheit ist. Heute also reisen wir zurück in eine Welt von Holzfällerwegen, Bauernstuben, Schlafkammern, in denen Buchgelehrsamkeit und Lebensklugheit nebeneinander standen. Eine Welt, in der ein Bub aus dem Wald hinausging, um Schriftsteller zu werden, ohne seine Wurzeln je zu verleugnen. Und vielleicht noch eine persönliche Empfehlung. Wenn ihr einmal etwas von Peter Rosegger lesen möchtet, dann greift zu seinem wohl bekanntesten Werk, Als ich noch der Waldbauernbub war. In diesem Buch versammelt er zahlreiche kurze Erzählungen aus seiner Kindheit. Einfache, klare, warmherzige Geschichten, die auch ein ganz lebendiges Bild vom Leben in der Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnen. Für mich gehört dieses Buch zur Adventszeit, wie Kerzenschein und der Duft von Harz und Holz. Jedes Jahr hole ich es wieder aus dem Regal und lasse mich von den Geschichten, besonders den Weihnachtsgeschichten, neu verzaubern. Das Buch ist auch ein echter Geheimtipp zum Vorlesen. Still, warm, poetisch und voll kleiner Wunder. Ich verlinke euch das Buch unten in der Kommentarleiste. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude an diesem besonderen Beitrag, als Peter Rosegger noch ein Waldbauernbub war.
Kerzenlicht an Tee, an Kamin. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, durchaus, wenn Sie sich vor allem auf die Waldheimatgeschichten beziehen. Denn die vermitteln schon auch ein bisschen so ein heimeliges Gefühl, vor allem wenn man am warmen Feuer sitzt, vielleicht sogar mit einer Kuscheldecke, denn einem selbst geht's gut, man hat's gemütlich, während man von einer Zeit liest, in der es vielleicht nicht ganz so gemütlich war.
Wie war denn diese Zeit? Wie waren die Lebensumstände von Peter Rosegger?
Peter Rosegger war der älteste Sohn eines steirischen Bergbauern und er ist in relativ ärmlichen Verhältnissen, könnte man heute sagen, aufgewachsen. Der Bauernhof selbst war zwar kein kleiner, aber die Zeiten waren keine besonders guten. Die Wirtschaftslage war schon etwas schlecht und in dieser Zeit ist er eben aufgewachsen, hatte kaum Schulbildung eigentlich in seiner Zeit als Kind erhalten, hat immer viel mithelfen müssen mit seinen Geschwistern auch am Hof, obwohl er körperlich eigentlich dazu überhaupt nicht geeignet war. Also war ein relativ schwächlicher Knabe, den Bücher und Buchstaben viel mehr interessiert haben als das Arbeiten am Hof.
Die Eltern hatten für den kleinen Peter ja einen ganz besonderen Weg vorgesehen, nämlich Priester. Aber dafür fehlte dann das Geld und Peter Rosegger fing dann irgendwann eine Schneiderlehre an.
Richtig. Sie haben recht bald erkannt, dass der Peter Rosegger, also ihr Sohn, der eigentlich der Hoferbe gewesen wäre, jetzt nicht zum Beruf des Bauern geeignet war und das mit einer Hofübernahme dann nichts wird. Und damals war es halt üblich, hat sich jemand für das Lesen und Schreiben interessiert und da auch ein gewisses Talent gezeigt, hat dann versucht, ihn Priester werden zu lassen. Das wäre so die Alternative gewesen. Aber um Priester zu werden, hätte ein bisschen Geld vorhanden sein müssen. Und die Ausbildung dazu hätte dann ja doch etwas gekostet, vor allem die Verpflegung. Und das war nicht möglich. Und daher hat man sich dann bemüht, einen Lehrberuf für Peter Rosegger zu finden. Und die Mutter hat es geschafft, ihn eben bei einem Schneidermeister der Gegend als Lehrling unterzubringen.
Geboren in Krieglach in der Steiermark und zwar 1843, ein Kind seiner Zeit. Wie hat diese Kindheit und seine ländliche Herkunft das Schreiben von ihm beeinflusst?
Sein Aufwachsen in der Waldheimat hier in der Gegend hat sein Schreiben ganz, ganz massiv beeinflusst, denn er schrieb im Prinzip vor allem in seinen Waldheimatgeschichten, aber auch in allen anderen Romanen immer vom bäuerlichen Leben. Vom Leben der Bauern, aber auch vom Leben der ländlichen Unterschicht. Und eigentlich hat er für ein städtisches Publikum geschrieben. Er hat den Bürgern in den Städten versucht, das Leben der Zeitgenossen am Land näher zu bringen. Nicht nur der Bauern, nicht nur der reichen Bauern, aber auch wirklich der Taglöhner, der ländlichen Unterschichten, der Knechte und dergleichen, die es noch schlechter hatten, denen es noch schlechter gegangen ist. Und das hat er natürlich als Kind alles gesehen und miterlebt. Und dadurch konnte er das auch sehr gut transportieren in seinen Schriften. Und er hat sich auch, der war ja auch als Journalist tätig, hat auch eine Monatsschrift herausgegeben. Und da hat er sich auch immer sehr, sehr häufig zu sozialen Fragen kundgetan.
Er, Sie haben es gesagt, hat viel geschrieben über das ländliche, auch über das bäuerliche Leben. Das war aber schon zu einer Zeit, als absehbar war, dass es nicht mehr lange so mit diesem Leben weitergeht. Der Fortschritt stand vor der Tür.
Richtig, genau. Also Petro Decker ist zu einer Zeit aufgewachsen, als die Industrialisierung auch bei uns in der Gegend schon in vollem Gange war und es dann im sogenannten Bauernsterben gekommen ist. Und das hat er zum Beispiel auch im Roman Jakob der Letzte stark thematisiert. Dieses Abwandern der bäuerlichen Bevölkerung in die Täler, um in der Industrie zu arbeiten, das hat dazu geführt, dass in ganze Landstriche dann auch verwaist waren, dass eben hier wirklich kaum noch jemand in der Gegend gelebt hat. In dieser Zeit sind einige Bauernhöfe einfach wirklich geschlossen, könnte man fast sagen, worden. Es hat dort niemand mehr gelebt. Und das war ihm schon ein sehr großes Bedürfnis, das auch durch dieses Buch beispielsweise der bürgerlichen Gesellschaft näher zu bringen.
Ist er im Herzen immer dieser Waldbauernbub geblieben oder war das dann irgendwann auch etwas idealisiert, weil sich darüber schmunzeln und gut schreiben ließ? Ja, was würden Sie sagen?
Ja, natürlich lässt sich da gut schmunzeln drüber, über die einzelnen Geschichten. Ich glaube, dass er im Herzen immer auch ein bisschen Waldbauernbub geblieben ist. Man muss aber dazu sagen, die Geschichten, die er da immer in der Waldheimat geschrieben hat, diese Geschichten um diesen Peter, diesen Waldbauernbuben, sind nicht autobiografisch, auch wenn sie so dargestellt werden. Rosecker hat bereits in der ersten Ausgabe geschrieben, dass das jetzt nicht genau die Geschichten seines Lebens sind. Das hat er als Kind selbst nicht erlebt. Er hat für diese Geschichten des Waldbauernbuben eigene Erlebnisse, Erlebnisse von Bekannten, von Freunden, von Familienmitgliedern verwendet und daraus Geschichten gestrickt. Dann noch eine gehörige Portion dichterische Freiheit dazu und aus dem Ganzen sind dann diese Geschichten entstanden. Aber er war trotzdem immer auch ein bisschen dieser Waldbauernbub, denn er war seiner Heimat immer sehr verbunden.
Diese Begriffe Waldbauernbub und auch Waldheimat sind ja ganz, ganz eng mit Peter Rosegger verknüpft. Er hat sie nicht in dem Sinne erfunden, aber er hat sie populär gemacht.
Ja, das ist richtig. Gerade den Begriff Waldheimat, den hat er wirklich nicht erfunden. Den hat es schon vorher gegeben, aber dadurch, dass er ihn als Titel für seine Erzählungssammlung, möchte ich sagen, verwendet hat, ist er ja wirklich sehr, sehr populär geworden und hat auch der Region hier einen neuen Namen gegeben. Denn die Region hier ist jetzt unter diesem Titel auch in den Landkarten zu finden.
Zu der Zeit, als er publizierte, als er die Bücher schrieb und auch die Kurzgeschichten schrieb, was würden Sie sagen? Wie war er unter den Seinigen, unter den Leuten seiner Heimat angesehen? Hoch angesehen als jemand, der es geschafft hat, raus aus dem Landleben hin in die große, weite schriftstellerische Welt? Oder ist er einer von Ihnen geblieben?
Wenn man jetzt direkt auf seine Heimat anspielen möchte, dann würde ich sagen, war das Verhältnis zu Peter Rosegger ein bisschen zwiegespalten unter der Bevölkerung. Denn man muss sich das so vorstellen, eine sehr ländliche, sehr arbeitsame Bevölkerung hat überhaupt nicht verstehen können, wie ein Bauernbub lieber irgendwas liest oder in der Stube sitzt und schreibt, anstatt dass er sich draußen im Freien bewegt und arbeitet. Also die Bevölkerung hat hier für jemanden, der nur kratzelt, so würde man hier sagen, kein Verständnis gezeigt. Und auch später dann, als er schon ein berühmter Schriftsteller gewesen ist, hat der eine oder andere das nicht ganz verstanden, warum das dann jetzt so sei. Also man könnte wirklich sagen, dass er in der Stadt, aber im städtischen Publikum wesentlich berühmter war als hier in seiner Heimat, wobei er dann später, also auch im Heimatort in Kriegliach vorgelesen hat. Er hat ja Vorlesungen gehalten. Er war unfassbar vielen Vorlesereisen unterwegs und hat aber auch für seine Bauern hier gelesen, das schon auch sehr gut angekommen ist. Und da hat man ihm dann ein bisschen mehr Verständnis, möchte ich fast sagen, entgegengebracht. Aber vorher konnten sich die Menschen hier in der Gegend gar nicht vorstellen, was er denn da überhaupt schreibt, weil die ja teilweise wirklich noch analphabetisch waren. Also es konnten nicht wirklich alle lesen, gerade am Alpel auch, weil da gab es ja sehr lange keine Schule.
Ein schöner Satz stammt von ihm und der heißt: Wie reich war ich doch damals, als ich arm war? Das ist in mehrfacher Hinsicht eine interessante Aussage, zumal insbesondere Rosegger ja wirkt, als ob er Zeit seines Lebens
ja, eigentlich wohlhabend war oder wurde. Hat er sich reich geschrieben?
Er hat sich zum einen wohlhabend geschrieben und zum anderen zweimal sehr wohlhabend verheiratet. Er war zweimal verheiratet, ja, und beide, also die erste Frau ist nach der Geburt der zweiten Tochter verstorben, aber beide Frauen sind aus dem Bürgertum bzw. gehobenen Bürgertum gekommen und da war dann schon auch ein bisschen was da. Aber im Großen und Ganzen war er ein sehr, sehr fleißiger Autor, der sich mit dem Schreiben den Lebensunterhalt verdient hat. Und nicht nur für sich, sondern eben auch für seine Familie und auch, dass er seinen Kindern eine gute Ausbildung, den männlichen Kindern eine gute Ausbildung geben konnte. Und das war ihm immer sehr wichtig und er hat das immer im Hinterkopf gehabt. Er muss schreiben, er muss Geld verdienen, um nicht wieder in diese Armut zurückzuverfallen, aus der er herausgekommen ist, aus der er sich quasi nach oben gearbeitet hat.
Und trotzdem lässt dieser Satz, den ich zitiert habe, auch noch eine weitere Deutung zu, wie reich war ich doch damals, als ich arm war, dass er sich tatsächlich zurücksehnte in diese Zeit, als er tatsächlich so ein Waldbauernbub war.
Ja, natürlich. Zum einen verklärt man ja Dinge im Alter. Das hat er selbst auch gemacht. Das hat er selbst auch zugegeben, dass die Erinnerung an früher gerade diese Geschichten, also diese Geschichten geschrieben hat, die hat er ja schon viel vergessen. Und das hat er auch so geschrieben. Er hat sie vielfach verklärt. Und er hat sich aber auch trotzdem sehr gerne an diese Zeit zurückerinnert. Und dieses Zitat zeigt ja auch schon ein bisschen typisch für Rosecca, dass er sich oft wirklich auch nach dieser Einfachheit gesehnt hat, die er schon auch aber als Erwachsener versucht hat zu leben. Natürlich ist es nicht immer gegangen. Es hat einfach mit den Lebensumständen nicht gepasst. Aber die Einfachheit war ihm trotzdem immer das Liebste.
In vielen Geschichten von Rosegger, insbesondere in der Sammlung, als ich noch der Waldbauernbub war, spielt die katholische Kirche insbesondere eine große Rolle. Es scheint, als ob das damals ja eine Institution war, die den Alltag auch gerade für die Landbevölkerung aufbrach, weil dann eben die Mette kam, die Christmette oder der sonntägliche Gottesdienst. Irgendwo war immer ja so ein Höhepunkt in vielen Geschichten, der dann in diesen ja katholischen Glaubensformen mündete. Interessanterweise sind einige seiner Kinder von Rosegger aber nicht katholisch, sondern evangelisch geworden.
Rosegga war von seiner Erziehung her sehr katholisch. Er ist in einer sehr katholischen, ländlichen, bäuerlichen Familie aufgewachsen, wie Sie richtig gesagt haben. Und er hat sich Zeit seines Lebens katholik geblieben. Aber er hat sich dann als Erwachsener sehr für andere religiöse Anschauungen auch interessiert und hat dann aber auch als Erwachsener nicht nur den katholischen Gottesdienst, sondern auch den evangelischen beziehungsweise den altkatholischen Gottesdienst besucht. Und er hat auch immer gesagt, Gott hat viele Häuser und nicht nur eines. Und er hat ja beispielsweise auch hier mit Zuschlag die evangelische Heilandskirche gestiftet. Die evangelischen Menschen hier in der Gegend hatten zu dieser Zeit überhaupt keine Möglichkeit, sich zu einem Gottesdienst zu treffen. Und das hat er als Ungerechtigkeit empfunden und hat dann vor allem in Deutschland zu Spendensammlungen aufgerufen, um den Evangelischen hier in der Gegend ein Gotteshaus bauen zu können. Also er hat auch in seiner Erziehung dann sehr viel von diesen anderen Religionen einfließen lassen. Und seine Kinder haben sich dann später entschieden, zum evangelischen Glauben überzutreten.
Finde ich eine ganz spannende Geschichte, dass er als Katholik tatsächlich dazu beigetragen hat oder federführend war, dass eine evangelische Kirche gebaut werden konnte für die protestantischen Gläubigen. Das sagt viel über seinen Charakter auf. Er kommt aus einer eigentlich sehr geschlossenen Welt, in sich geschlossenen, aber hat es doch geschafft, die Grenzen zu sprengen und darüber hinauszuschauen.
Richtig.
Peter Rosegger schreibt natürlich in seiner eigenen Zeit. Die Geschichten sind in dieser Zeit zwischen 1843 und 1918 angesiedelt. Ist er heute vergessen, weitgehend? Und wenn ja, was kann man tun, damit diese sprachliche Macht, die er doch in seinen Geschichten hatte, dass sie nicht verloren geht?
Er ist nicht vergessen. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Gedenkstätten, damit meine ich jetzt nicht nur Häuser wie Museen, sondern auch Plätze, Denkmäler, Schulen, Straßen, wo natürlich immer noch Erwähnung findet, wo man ihn immer noch entdecken kann. Und wir haben natürlich auch viele Besucherinnen und Besucher, die Rosecca kennen und zu uns kommen. Es sind zwar immer auch welche dabei, die ihn gar nicht kennen und deswegen kommen, aber das ist eigentlich nur ein sehr kleiner Prozentsatz. Und er ist jetzt nicht unbedingt vergessen. Und das Spannende ist, dass er gerade auch in der Vorweihnachtszeit immer gerne wieder hervorgesucht wird, möchte ich fast sagen, weil Großmütter zum Beispiel ihren Enkelkindern oder Bäckergeschichten vorlesen, weil ihre Großmütter das schon gemacht haben. Also es ist irgendwie so eine Tradition, die da alle Jahre wieder weitergetragen wird. Und aus diesen Weihnachtsgeschichten heraus interessieren sich dann die einen oder anderen dann auch für sein anderes Werk. Und wir haben wirklich alle möglichen Altersklassen an Besucherinnen im Museum und können an denen sehr gut feststellen, dass er eigentlich nicht vergessen ist.
Bianca Ruspanhofer, Sie sind Sammlungskuratorin Rosegger in den Rosegger Museen. Was genau machen Sie als Sammlungskuratorin Rosegger und was für museale Einrichtungen gibt es?
Meine Aufgabe als Sammlungskuratorin und auch Ausstellungskuratorin ist es zum einen die Sammlung, also das heißt die einzelnen Objekte in den Museen zu verwalten, zum anderen aber auch die Ausstellungen zu gestalten und alles, was drumherum gehört. Also es ist ja nicht immer nur die Ausstellungsgestaltung, die dann wichtig ist, sondern sobald die Ausstellung steht, alles drumherum, die wissenschaftliche Bearbeitung von neuen Fragestellungen beispielsweise gehört dazu. Dann natürlich die nächste Ausstellung wieder vorbereiten, aber auch sich mit der Geschichte der Objekte auseinanderzusetzen, Anfragen zu beantworten, Interviewpartnerin zur Verfügung zu stellen und dergleichen. Also ich habe da ganz ein vielfältiges Aufgabenspektrum, das unglaublich spannend ist, weil es so unterschiedliche Aufgaben auch beinhaltet.
Wann sind Sie denn und wie sind Sie denn mit Rosegger in Verbindung gekommen?
Wann ist gut? Das kann ich Ihnen, also mein erstes Rosegger-Erlebnis kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich hier in der Gegend auch aufgewachsen bin, hier auch zur Schule gegangen bin. Das heißt, Rosegger ist irgendwie bei uns in der Gegend, der gehört zum täglichen Leben. Geht man in ein Gasthaus, schlägt man eine Speisekarte aus, muss ich sagen, grinst der Waldbauernbub einem entgegen, weil er abgebildet ist. Man geht irgendwo, man fährt irgendwo, Rosegger taucht auf. Aber tatsächlich mit dem Peter Rosegger arbeiten zu dürfen, habe ich dann angefangen im Jahr 2013, als die beiden Rosegger-Museen, das Rosegger-Geburtshaus am Eifel und das Rosegger-Museum in Kriegach, zum Verband des Universalmuseums Joanneum dazugekommen sind. Wir sind vorher vom Land Steiermark betreut worden und das Land Steiermark hat das Ganze dann ans Universalmuseum Joanneum abgegeben. Da habe ich bereits gearbeitet und bin dann eben in meiner Funktion als Kuratorin, als Sammlungskuratorin zu den Peter-Rosegger-Museen gekommen und habe hier begonnen zu arbeiten.
Das Museum hat, glaube ich, drei Gebäude insgesamt, die man besuchen kann?
Ja, es ist so, zum Verband des Universalmuseums Joanneum, das ist ja das größte Museum oder der größte Museumskomplex, Verband, wie man das sagen möchte, Österreich, gehören das Rosegger Museum in Kriegach, das ist das ehemalige Sommerhaus Peter Rosegger, und sein Geburtshaus am Alpel, am Blubberneckerhof. Das sind die zwei Häuser, die von uns betreut werden. Es gibt ein drittes Museum, das ist die Waldschule, die Peter Rosegger gestiftet hat, die wird von der Marktgemeinde Kriegach betrieben. Aber man kann hier in der Gegend diese drei Häuser besuchen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein weiteres kleines Museum in St. Kathrin, das ebenfalls eine Ausstellung zu Peter Rosegger hat. Und Peter Rosegger hat auch einen sehr starken Bezug zu St. Kathrin. Also eigentlich gibt es hier, könnte man sagen, vier Häuser, die man besuchen könnte, wenn man sich für Peter Rosegger interessiert.
Wie viel von der Welt Roseggers kann man heute noch mit eigenen Augen sehen? Ich frage vor dem Hintergrund, dass viele der Geschichten ja sehr bildlich Wege und die Natur beschreiben, die der Waldbauernbub zum Beispiel abschreitet. Hat sich das alles komplett verändert oder erkennt man hier und da noch etwas, was in den Büchern beschrieben wurde?
Man erkennt einiges wieder. Natürlich sieht es nicht mehr so aus, wie es zu seiner Zeit exakt war. Wenn man zum Beispiel das Geburtshaus besucht, kann man eben dieses Haus, die umgebenden Stallungen besuchen. Es ist nicht mehr alles im Original. Es ist großteils verfallen gewesen. Man hat es versucht wiederzuerrichten. Aber man kann sich ein sehr gutes Bild von seinem Leben, von seinem Aufwachsen, von seiner Kindheit, von seinem Leben als Jugendliche am Alpel machen. Und in Kriechlach, im Rosecca Museum, seinem ehemaligen Sommerhaus, haben wir sogar noch zwei Räume, die im Original erhalten geblieben sind. Das sind sein Arbeitszimmer und sein Sterbezimmer. Und in der Ausstellung, in der Dauerausstellung, sowohl als auch in den Sonderausstellungen, gibt es natürlich jede Menge originale Objekte, die aus dem Leben Peter Rosecca sind, die vor allem auch seine Zeit zeigen. Also wir beschäftigen uns natürlich mit Peter Rosecca, aber versuchen immer auch, die Zeit, in der er gelebt hat, vor den Vorhang zu holen. Und das machen wir vor allem im Museum in Kriechlach, denn dort haben wir die Möglichkeiten.
Bianca Ruspanhofer, ich weiß, Sie arbeiten den ganzen Tag, die ganze Woche durch mit dem Thema Rosecca zusammen. Aber gibt es trotzdem auch so etwas wie eine Lieblingsgeschichte oder einen Lieblingssatz, ein Lieblingsbuch von Peter Rosecca, das Sie gerne zitieren?
Ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsbuch. Und das ist der Gottsucher. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber es gefällt mir deswegen so gut, weil es ein bisschen sich ein bisschen abhebt von diesen heimeligen Waldheimat-Geschichten, denn eigentlich könnte man sagen, ist das eher ein Krimi. Es geht dabei um einen Pfarrersmord in einem abgelegenen Alpental und ich habe das sehr spannend gefunden. Und diese Geschichte ist dann doch, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt untypisch für Peter Rosecca, aber das war einmal ein bisschen was anderes. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also daraus zitieren würde ich jetzt nicht, die Zitate fallen mir andere Dinge ein. Aber das Buch selbst, das war durchaus packend, auch von der Geschichte her. Und der hat da auch eine wahre Begebenheit quasi literarisch verarbeitet.
Bianca Ruspanhofer, Sammlungskuratorin Rosecca im Universalmuseum Joanneum in Kriechlach, Österreich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.